Hi, ich bin La Bamba.
Hi, ich bin Quasseltonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schokotratsch.
Hello, hello, welcome back.
Yes, es ist mal wieder Schokotratsch-Zeit.
Oh yes, it is. Sind wir motiviert, Antonia?
Ja, natürlich. Bei einer Folge wie der heutigen bin ich immer motiviert.
Wir haben auch jetzt im Vorfeld schon ungefähr eine halbe Stunde gesprochen. Also wenn wir jetzt nicht warm gequatscht sind, ich weiß es nicht, Antonia.
Ja, ich weiß es auch nicht. Und ich bin ja auch so eine kleine Schwurblerin, was Theorien angeht. Wir wissen es. Ich habe mich lange dagegen gesperrt, aber wir wissen alle, ich bin so eine. Ich bin so eine, die Theorien liest.
Wirklich? Erzähl mir mehr davon. In jeder Folge, sagst du. Also ich habe da nochmal so eine Theorie gelesen. Ich habe da nochmal eine Frage zu. Ich habe hier nochmal, ne, wenn ihr aufmerksam zuhört, das passiert bei mir eher selten. Also nicht nie, aber auch eher selten. Ne? Das muss man schon sagen, so fair zu sein.
Es wird auch immer schlimmer, weil ich habe jetzt ja dieses Dumbledore-Fanbuch, also das habe ich ja schon länger, es lag aber ungelesen hier rum und jetzt habe ich angefangen es zu lesen und ich bin all in, Leute. Also ich habe das Gefühl, ich habe Harry Potter jetzt erst verstanden. Und es gibt ja auch noch so ein Fanbuch über Snape. Das muss ich mir auch holen, weil ich glaube, dann habe ich auch Snape verstanden. Ich kann für nichts garantieren, Leute. Ihr werdet vielleicht bald eine ganz andere Antonia kennenlernen.
Ich freue mich schon. Ich bin aber auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Aber wie hieß das? Das war doch so ein
Die inoffizielle Biografie des berühmten Schulleiters von Hogwarts.
Ah, weil sie nicht Dumbledore sagen dürfen, ne?
Kindle. Ich habe es sofort gefunden.
Ich habe es auch schon gefunden. Ich habe nämlich jetzt zu Weihnachten habe ich ein Kindle bekommen. Aber das ist nicht in Unlimited.
Und das von Snape gibt's auch.
Ja, aber ich weiß, aber da muss ich ja auch noch.
Die inoffizielle Biografie des gefürchteten Zaubertranklehrers.
Ja, mal schauen. Ich bin noch bei anderen Sachen dran. Ich weiß gerade nicht, ob ich Platz habe.
Und dann gibt's auch noch die Geschichte der Magie für Potter-Fans. Ich bin echt in, glaube ich, wie nennt man das, in so einem Hole gefangen.
Rabbit Hole. Ja.
Schade, dass Weihnachten jetzt schon vorbei ist. Ach, ich hätte es mir früher
wünschen sollen. Ich lese gerne catchy Sachen und ich weiß nicht, ob mich das abholt.
Es catcht wirklich.
Aber wirklich auch Leute wie mich, die ein bisschen, aber da geht's nicht um Romance.
Ja, aber es geht um Harry Potter.
Ja, ich habe die Harry Potter Bücher doch schon gelesen.
Ja, aber das ist ein anderes Lesen. Du liest zum ersten Mal zwischen den Zeilen.
Okay, wir machen es so. Ich lade die Leseprobe runter und gucke mal, ob ich genauso
investiert
bin wie du.
Das wird reichen, ich bin mir sicher.
Schauen wir mal.
Naja, du hast ja sonst bald Geburtstag. Ich zwing's dir auf.
Oh, bitte. Nein.
Kannst du nichts dagegen tun.
Okay. Ja, gucken wir mal. Ja, ich sag dir Bescheid.
Im Sinne des Podcasts, der Podcast-Recherche.
Ja, aber das machst du ja schon. Es gibt so Dinge, da verlasse ich mich einfach tutto completo auf dich und nehme absolut nichts auf mich und denke mir so, ja, das macht Antonia schon. So funktioniert unser Podcast, Antonia.
Ja, auf jeden Fall, wenn ihr dieses Snape-Buch, ja, diese inoffizielle Biografie von Snape, dieses Fanbuch, wenn ihr das gelesen habt, schreibt mir mal bitte, ob ich mir das auch kaufen muss, weil ich möchte Empfehlungen haben. Ich möchte nicht enttäuscht werden, weil von dem Dumbledore-Buch bin ich bisher sehr überzeugt.
Okay. Ja, vielleicht habe ich es ja bis in zwei Wochen, wenn wir uns wieder hören, hier bei Tratsch, bis dahin schon die Leseprobe schon mal mir zu Herzen genommen und dann können wir ja mal gucken.
Ich würde es dir sehr wünschen.
Ja, dann. Okay. Naja, dann wissen wir ja, was du vor dem Podcast und nach dem Podcast getan hast und tun wirst.
Mhm.
Wundervoll. Ich würde sagen, da wir ja auch schon gespoilert haben, letzte Tratschfolge oder war es sogar letzte? Ja, genau. Was wir hier heute machen wollen, Theorien, können wir auch einfach mit der Fanpost starten und machen dann locker flocker die Theorien eine nach dem anderen durch. Ja, oder? Ich nehme mal hier direkt so einen goldenen Umschlag.
Das finde ich immer gut. Wobei, nee, Slytherin ist ja Silber, ne? Finde ich überhaupt nicht gut.
Nee, ist das nicht auch Gold?
Nee, Slytherin ist grün und Silber. Und Gryffindor ist Gold und rot. Und Ravenclaw ist Bronze und Blau. Und Hufflepuff Hufflepuff ist einfach gelb, oder? Ich weiß irgendwie auch nicht,
gelb.
Was Hufflepuff noch hatte. Kupfer. Nee, ich weiß es nicht. Das sieht sehr professionell aus. Ein bisschen wie die Karte des Rumtreibers.
Das stimmt, das ist hier so zusammengeklebt. Hi, liebe Schokofrösche. Ich liebe euren Podcast. Ihr könnt den Brief gerne für alle laut vorlesen. Ja, das machen wir gerade schon. Wir nehmen das immer so an, wenn ihr das nicht explizit irgendwie vorne drauf schreibt. Ich lerne von euch viel mehr, als ich selber die Bücher gelesen habe. Ist mir nie aufgefallen, was euch auffällt. Ja, aber das liegt ja so ein bisschen daran, dass wir die ganze Zeit uns damit beschäftigen.
Wir gucken schon sehr genau hin.
Ja, und das, was wir uns da so gegenseitig erzählen, das ist uns vielleicht auch vorher nicht immer so aufgefallen.
Und jetzt, als ich dieses Buch gelesen habe von Dumbledore, ja, da ist mir auch, also da denke ich mir so, ja, wieso, wie ist mir das vorher nicht aufgefallen? Ist wirklich so, Leute.
Da ist es Antonia wie Schuppen von den Augen gefallen, ja, wie man so sagt, ne? Ja, ja.
Und dann schreibt die dann immer so, ich weiß gar nicht, ob es eine Mann oder eine Frau ist, der Autor, schreibt auf jeden Fall, das ist mir erst aufgefallen, als ich die Reihe zum 15. Mal gelesen habe. Ich so, ah ja, guck, ich habe es ja erst 6, 7 Mal gelesen. Ich habe also noch ein paar Mal vor mir. Also zumindest von vorne bis hinten, durch den Podcast wahrscheinlich schon ein bisschen öfter, aber das zählt nicht, dieses Überfliegen.
Und wie man so schön sagt in der Zaubererwelt, die Gallione ist gefallen, ne? Statt der Groschen ist gefallen.
Ach ja, stimmt. Mhm, so sagt man.
So sagt man. Leider weiß ich nicht, in welchem Haus ich bin. Das ist nicht so schlimm. Meine Eltern lassen mich den Test nicht machen. Das ist auch nicht so schlimm. Da kommst irgendwann noch dran.
Der rennt nicht weg, der Test.
Wenn du erst 10 bist, wie du schreibst, dann bist du ja eh noch nicht. Ist ja eh noch nicht Zeit für Hogwarts.
Du bist ja noch gar nicht in Hogwarts.
Genau. Eben. Deshalb hast du noch entspannt. Alles gut. Könnt ihr beiden mir einen Spitznamen aussuchen? Ich heiße Finja. Und da ist er ganz klassisch Finny. Also das ist ja, das liebe ich ja.
Oder auch nur Finn, geht auch. Ich glaube, wenn ich eine Finja in meinem Freundeskreis hätte, würde ich sie Finjay nennen.
Oder Finfin. Finfin.
Oder Ja-Ja.
Ja, weiß ich nicht. Ja-Ja. Aber Finny finde ich schon sehr gut, weil es
Finny
irgendwie
ist
süß,
richtig
cute.
Süß, ja.
Ich weiß nicht, ob sich Finny durchsetzt, wenn man dann, wenn du jetzt 10 Jahre älter wärst, bist du 20, weiß nicht, ob man dann noch gerne Finny gehört. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch so drin, man ändert Spitznamen ja nicht irgendwann.
Aber ich vermute mal, dass sie den Namen, Spitznamen schon hat. Als ob es irgendeine Finja gibt, die nicht Finny genannt wird.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, wir brauchen mehr Alternativen. Sowas wie
Fimmel.
Habe ich euch schon mal erzählt, dass Marius mit zweitem Namen Maria heißt?
Nee, also ich wusste das.
Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass es ja Maria ist. Und jetzt heißt er aber bei mir immer nur Marinein. Nicht Maria. Und bei Finja funktioniert das auch. Finja und Finnein.
Ich finde, du kannst ihn aber auch, um nochmal kurz zu Marius zu kommen, du könntest ihn auch Mama
Mach nein, das sollte ich nicht tun. Das ist ein ganz schlechter Tipp von dir.
In meinem Kopf war es vorher gar nicht so lustig. Aber wenn man es so laut ausspricht, das ist ja total bescheuert.
Ja. Nee, bitte nicht.
Nee, das geht eigentlich nicht. Aber ich finde es wirklich lustig. Ja, okay.
Amarus hat sich aber übrigens letztens die Kommentare zum Weihnachtsspecial durchgelesen.
Oh ja.
Ich weiß nicht, er hat die Folge sich nicht angehört, aber er hat die Kommentare mal gelesen, weil er wissen wollte, was die Leute so über ihn schreiben. Und ich glaube, er war ein bisschen enttäuscht. Die Leute haben zu wenig Kommentare bei Spotify über Marius geschrieben. Er wollte dann mehr hören. Oh Marius, du bist so toll. Und oh Marius, du bist so schön. Und Marius, bitte, wir wollen dich häufiger in Folgen sehen. Also Leute, ihr habt hier wieder einen Auftrag. Bitte lobet Marius in den Folgenkommentaren. Er muss das hören.
Ja, das ist gut für Marius.
Ja. Damit aus Marinein wieder ein Maria wird.
Oder Mama.
Oder
das
Mama.
Das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja, also ich sollte mir jetzt hier nichts aneignen. Also weil bei mir ist auch nämlich so, ist nämlich bei Toni wahrscheinlich auch, wenn man einmal sowas im Kopf hat, dann fällt es einem schwer, das nicht zu machen. Ich habe nämlich eine Freundin, die heißt Larissa. So, die will aber nicht so gerne, dass ich meinen Lieblingsspitznamen für sie verwende. Larry. Wie witzig ist das denn bitte? Aber es ist so in meinem Kopf. Das heißt,
ja, klar.
Ich muss mich immer so zügeln, das nicht zu sagen, weil ich weiß, dass sie es wirklich richtig kacke findet. Und ich ist jetzt nicht so, als würde ich mich ständig über den Willen meiner Freundin wegsetzen. Ne? Aber Larry ist ein richtig guter Spitzname. Wie witzig ist das?
Ja.
Und das ist ja auch lieb gemeint und nicht so, was ist das denn für ein Larry, sondern so, hi Larry.
So. Ja, klar. Ja. Ja, wir haben eine Freundin, die heißt Victoria, die wird halt von allen Vicky genannt.
Ja.
Und Marius nennt die immer Vic-Wuck, aber nur, wenn wir zu zweit sind. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, später sind wir noch bei Vic-Wuck oder so. Und in meinem Kopf war das irgendwie klar, dass ihr Spitzname von Marius Vic-Wuck ist. Und dann habe ich letztens zu ihr gesagt, hi Vic-Wuck, und sie guckt mich an wie ein Bahnhof, weil Marius das einfach ihr gegenüber noch nie gesagt hat, sondern immer nur Vic-Wuck sagt, wenn sie nicht dabei ist. Und das, ich habe mich einfach so voll geoutet, so als bekloppte Spitzenangeberin, ja. Weil ich mir dachte, oh, das war gar nicht der offizielle Spitzname, aber jetzt ist sie leider auch in meinem Kopf rent-free, wie es so schön heißt, als Vic-Wuck gespeichert.
Das habe ich auch noch nie gehört, aber bei Vicky, meine Katze heißt ja so, die bei meinen Eltern lebt und die nenne ich, also die heißt ja Vicky, aber ich nenne sie ganz häufig Victoria, weil je älter sie wird, desto komischer wird er und ich finde Vicky passt so da Victoria. Nicht mehr so gut, dann sage ich eher Victoria oder halt Vicky, ne? Oder Victoria, das ist halt, das ist der Klassiker.
Also ich meine, sie heißt ja Vicky, weil ich sie Vicky genannt habe und bei Vicky musste ich an Vicky von den Wikingern denken.
Ach so, nee, also da denke ich wirklich gar nicht dran.
Ja, das war meine Intention bei Vicky.
Nee, also so, das ist wirklich ganz weit weg. Woran? Ich weiß gar nicht. Sie ist halt schwarz und hat so weiße Pfoten und so eine weiße Schnauze und ist sehr süß und sehr klein. Sie wiegt nur 2 Kilo. Aber je älter sie wird, sie ist halt jetzt so eine Diva, weißt du? Mhm. Und dann passt Vicky nicht mehr, weil es ist nicht mehr süß. Die macht viele böse Sachen mit ihren Krallen und die ist noch wirklich voll aktiv.
Ja, die ist auch inzwischen eine alte Frau geworden.
Ja, die hat halt Vorstellungen von ihrem Leben und deshalb ist es Victoria. Naja.
Okay, zurück zu Finjay.
Lange Rede, kurzer Sinn. Gut, sind wir bei Finjay. Ich liebe Spion der Nächte, aber auch die anderen Folgen. Amber, du sprichst den französischen Akzent bei Spion der Nächte super gut. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich freue mich natürlich, wenn es unterhält. Das ist eigentlich mein einziger Anspruch daran.
Ja, klar.
Fragen für die Eulenpost. Kann man die Gedanken, die man ins Denkarium schüttet, 3-mal oder mehrmals angucken?
Ja. Ja. Muss.
Ich glaube auch so lange, wie man diese Erinnerung hat. Ja, ich glaube auch, dass die sich nicht abnutzen, sondern wenn sie kann aber gestohlen werden, theoretisch. Oder sie geht dir kaputt.
Ja, die Frage ist ja, kannst du die Erinnerung aus dem Denkarium wieder rausnehmen? Ich habe ja eher die Vermutung, dass wenn du es einmal reingetan hast, dann ist es drin.
Ach so, meinst du. Mhm. Ja, aber das ist ja eigentlich auch voll blöd, ne? Weil dann, wenn die da einmal drin ist.
Deswegen haben wir ja gesagt, das Denkarium muss ja voll sein.
Ja.
Wenn es die Gründer gefunden haben.
Stimmt. Wenn, also von dem, nicht das Private, sondern wirklich das von Hogwarts, was die Schulleiter verwenden. Ne? Ja, klar. Ja, das ist schwierig. Aber ja, ich denke, man kann die mehrmals anschauen. Spricht Marius noch eine Sprache? Ja. Tut er?
Da ist er. Marius, deine Intention. Soll ich ihn schnell holen und fragen?
Ja, ja, mach doch.
Ist doch, wir sind gut gelaunt. Ihr seid live dabei, Leute. Wartet, ich muss schnell das Zimmer wechseln.
Mary.
Wir haben eine Frage in der Eulenpost. Würdest du die bitte einmal beantworten für uns?
Er ist da.
He's coming.
Ich bin bereit.
Finjay hat nämlich eine Frage und zwar, spricht Marius noch eine andere Sprache?
Wie hieß die Person nochmal?
Finjay.
Sinjay. Wie
nochmal? Finja. Sie heißt Finja.
Ach so. Okay. Ja, danke schön für die sehr nette Frage. Finja. Ja, spreche noch eine zweite Sprache. Kannst gerne mit der nächsten Eulenpost fragen, welche. Soll ich die jetzt beantworten, ja?
Ja, natürlich.
Aber worauf basieren die? Ich spreche Englisch. Und ein petit peu français.
Sehr gut.
Und trosche Polska.
Aha.
Ja, trosche.
Das ist doch schon mal sehr ergiebig. Sehr gut.
Supi, Mensch.
Wunderbärchen.
Das war's schon. Vielen Dank, dass du diese Frage so spontan beantwortet hast.
Sehr gerne und ein schönes weiteres Listening noch.
Könnt ihr nochmal das ABC-Spiel spielen? Ja, bestimmt, oder?
Machen wir irgendwann nochmal, ja.
Irgendwann kommt das nochmal. Für einen Tag, welcher Charakter wärt ihr am liebsten?
Also es muss ein Charakter sein, der in Hogwarts ist, weil das macht am meisten Spaß.
Ja, und macht ja sonst keinen Sinn, wer will ins Ministerium.
Nee, oder wenn du den ganzen Tag auch nur in Hogsmeade bist, ist auch ein bisschen boring.
Ja, nee.
Nee, also auf jeden Fall jemand in Hogwarts und ich möchte kein Lehrer sein, weil ich glaube, das ist auch zu boring.
Ja, da musst du dich ja auch an die ganzen Regeln halten und dann so tun, als wärst du eine Autoritätsperson. Das ist ja total langweilig.
Ich glaube, Fred und George ist schon ganz cool, weil da kriegst du alles mit. Du bist im Gemeinschaftsraum der Gryffindors, du kannst was essen, du bist im Unterricht, du kannst ein bisschen Quatsch machen und du kannst Quidditch spielen. Ich glaube, das ist für einen Tag, also mehr geht ja eigentlich gar nicht.
Du bist nicht scheiße, das ist auch immer gut, ja, ne? Weil sonst würde ich ja sagen, als Ravenclaw wäre es natürlich auch spannend, mal sich zu überlegen, wie es im Slytherin-Raum auch ist, auch wenn ich da jetzt tatsächlich ja übernachte, ja, wie wir schon lange wissen.
Du bist
wissen,
ja jetzt bei Trelawney. Du bist ja jetzt inzwischen, ach, ja, zu Trelawney gezogen.
Ja. Aber dann vermisse ich vielleicht den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Nee, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, wir kennen nicht so viele sympathische Slytherins in Hogwarts als Schüler. Aber vielleicht wäre ich schon auch Lucius Malfoy, um zu gucken, was sein Leben wirklich ist.
Ja, aber bitte bevor so ein bisschen Voldemort so Mäuschen spielen wieder seinen Körper bekommen hat.
Ja, also vor der
Weil sonst
vor
ist ja voll der Stress. Turnier.
Nee, ja, ja, sonst ist es nervig. Dann geht es ja nur schlechter. Es muss nicht sein. Ja, so zu seiner Hochzeit, wo er sich so in Sicherheit wiegt. Weißt du, so vor Harrys zweiten Schuljahr. Weil da ist für ihn ja noch alles tutti frutti. Um so ein bisschen Mäuschen zu spielen, ist vielleicht auch spannend.
Ja, und der hat natürlich jetzt auch, ne, du musst keine Hausaufgaben machen, du musst nicht im Unterricht sitzen, das ist natürlich auch schon ein Vorteil. Du hast einfach Kohle.
Ja, und du kannst durchs Ministerium spazieren, du kannst ganz entspannt in die Nocturngasse gehen, auch mal gucken, wie läuft's da, was passiert da. Dann würde mich natürlich schon interessieren, was hat Lucius für Artefakte. Und dann würde ich ja vielleicht würde ich mir noch was Schönes zum Anziehen kaufen. Natürlich nicht für Lucius, sondern das würde ich einfach als Gastgeschenk quasi mitnehmen, als dass ich das so gut gemacht habe, einen Tag eher zu sein.
Lucius kauft sich so ein schönes Ballkleid zum Beispiel.
Ja, genau.
Klassisch.
Was ist euer Lieblingscharakter?
Boah, ich finde das ja immer ganz schwer. Bei dir wissen wir es ja.
Ja, bei mir wissen wir es. Es ist Regulus Black. Ich habe so eine kleine Obsession mit ihm, warum auch immer, ist so passiert.
Ich finde die Zwillinge cool, ich mag aber auch Minnie, ich mag Neville, ich mag auch Dean Thomas, aber aus anderen Gründen. Und Oliver Wood mag ich auch aus anderen Gründen.
Natürlich, klar. Du magst auch den jungen Tom Riddle aus anderen Gründen.
Nee, das aber nicht als Lieblingscharakter. Also nee,
ah, jetzt, ja, stimmt,
davon distanziere ich mich.
Okay. Das ist nur ein Schmankerl. Fürs Auge.
Aber schreibt uns mal gerne, wer ihr wärt für einen Tag und wer euer Lieblingscharakter ist.
Ja, genau. Was macht ihr mit den Briefen von der Fanpost? Die teilen wir auf. Ein Teil, den ich ja schon vor langer Zeit gepackt habe, steht bei meinen Eltern rum, weil ich es vergessen habe, Antonia zu geben. Aber die teilen wir auf. Und dann
ja, ich habe eine Box hier zu Hause. Das ist genau, eine Harry Potter Box und da tue ich eure Fanpost rein. Ganz viele von euren Geschenken, also von so Stickern oder Armbändern oder wir haben ja mal so eine geplottete Tasche bekommen.
Ja, die Kerze.
Schlüsselanhänger, die Kerze und so, das steht alles hier in meinem Regal, beziehungsweise hängt hier an meinem Schreibtisch. Und die Armbänder habe ich zum Teil auch schon getragen.
Mache ich nämlich auch.
Ja.
Deshalb kann es sein, dass es so ein Ravenclaw-Armband, was jemand von euch gemacht hat, liegt auf jeden Fall bei mir im Bad. Weil ich das häufiger mal trage, weil das so schön zu meiner Uhr aussieht. So mit so kleinen Perlen. Dann kriegen wir öfter so Steine. Diese, weiß nicht, wie die heißen. Diese Edelsteine, nee.
Ja, genau. Ja. So Quarze oder
die
so.
Die habe ich meistens auch, bin mir ziemlich sicher, dass ich alle, die tue ich zu meinem Schmuck. Mhm. Weil ich finde, da passen sie thematisch am besten hin.
Ja.
Ihr seid super nett, witzig und alles. Macht weiter so. Ich liebe euren Podcast. Ich würde mich sehr über Sticker freuen. Aye, aye, Captain.
Ja, vielen Dank, liebe Finn J, für diese liebe Eulenpost.
Hier ist ja noch die Nummer 2.
So. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Stimmt, da war ja noch was.
Also, hier ist ein Armband. Das ist für dich. Da steht SF. Und Finn J hat es natürlich auch erklärt. Und zwar, SF steht für Schokofrische, Blau-Weiß für Amber, Ravenclaw, Schwarz-Grün für Antonia.
Sehr gute Idee.
Das habe ich dann auch noch.
Sehr schick.
Und Finn J hat auch gemalt. Und zwar Minerva, den entsprechenden Hut, Harry und Dobby.
Ach ja, mega cool. Sehr gut.
Ist auf jeden Fall cute. Freunde der Sonne, wir machen heute, das war ja sehr umfangreich, machen wir nachher noch eine Fanpost auf und den Rest bewahren wir uns für spätere Folgen auf.
So ist es. Dann kommen wir jetzt zu den Theorien.
Yes.
Ich habe leider unser Konzept vergessen.
Ich auch.
Wie wir es vorher gemacht haben. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, oder wir waren uns beide nicht mehr sicher, als wir nochmal darüber gesprochen hatten. Haben wir die Theorien zusammen vorbereitet und gemeinsam vorgestellt? Hatte jeder seine eigenen Theorien vorbereitet und den anderen damit überrascht? Wir wissen es nicht. Es war uns auch nicht wert, es nochmal nachzugucken, weil wir dachten, wir machen das jetzt einfach völlig neu oder wie immer. Wer weiß das schon so genau? Wir haben jeder die eigenen Theorien vorbereitet und der andere weiß nichts über diese Theorien. Also ich bin sehr gespannt. Achso, eine Theorie, natürlich haben wir schon verraten, das ist die mit Hagrid.
Ja, ja, genau, weil das ist, hattest du mir als Hausaufgabe sozusagen gegeben, die vorzubereiten, und zwar die Theorie, ich fange jetzt auch einfach an, ist Hagrid ist reich. Und da musste ich mal kurz googlieren, um zu schauen, was da dran ist, weil ich da jetzt von selbst nicht drauf gekommen wäre.
Nee, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie Menschen auf diese Theorie kommen, weil Hagrid hat für mich jetzt auch nicht den Anschein, als wäre er reich. Aber wie gesagt, vielleicht muss man wieder zwischen den Zeilen lesen. Ich bin gespannt.
Ja, also die Theorie ist natürlich auch nie bestätigt worden. Ich glaube auch nicht, dass J.K. sich das so gedacht hat. Deshalb, ne, schauen wir mal. In der Theorie selber geht es ja darum, dass Hagrid zwar Geld hat, aber sich nicht dafür interessiert. Ne? Also er ist reich, aber er interessiert sich nicht dafür. Er zeigt es nicht nach außen. Er nutzt auch seinen Reichtum nur dann, wenn er anderen helfen möchte oder magische Tierwesen kaufen will oder tut andere gemeinnützige Dinge, um sich aber dabei nicht in den Vordergrund zu spielen. Also er hat jetzt viel Geld und sagt so, er spendet was nach Rumänien zu den Drachen. Das macht er aber einfach so, stellt sich jetzt nicht irgendwo hin und sagt, also ich habe jetzt hier ja schon 900 Gallionen gespendet. Ne? Also das
ja, nicht so wie Lucius, ne?
Genau, also da ist dann eher so still. Also Grundlage dieser Annahme, dass Hagrid reich ist, ist zum Ersten, wie ich erfahren habe, er kann ja nach Gringotts einfach so rein und raus spazieren, wie er möchte, Dinge für Dumbledore erledigen. Ist jetzt auch nicht so, als wäre einer großen Kontrolle unterzogen worden oder irgendeine hätte in Frage gestellt, so was ist hier eigentlich los, ne? Der ist da rein, hat dann mit dem Kobold ist er dann da runter und hat da sein Ding gemacht. Vielleicht, weil sie ihn ja schon kennen, ne? Weil sie wissen, der hat hier bei uns.
Er ist ein gern gesehener Gast.
Ja, der hat hier bei uns ein dickes, fettes Verlies, das ist super für uns und dann kann der einfach da rein und raus spazieren, wie er möchte. Vor allem, wenn er dann noch die Rückendeckung von Dumbledore hat, ne? Also dann ist Hagrid da einfach gar kein Problem. Das zweite Argument ist, Hagrid lebt ja allgemein sehr sparsam, ne? Er kauft sich eigentlich keine neue Kleidung, alles ist gepflegt oder nochmal Secondhand. Er hat sonst auch keinen Luxus, in dem er lebt. Das heißt, wenn er Geld verdient als Wildhüter, dann spart er das natürlich auch langsam zusammen. Ne? Also kann er zur Seite legen. Ein weiteres Argument, um diese Theorie zu stützen, ist, dass Fans denken, naja, er kann sich ja illegale Dinge locker leisten. Ne? Mhm. Also er kommt ja irgendwie immer an irgendwelche Tierwesen, er kann Experimente machen, irgendwie kann er sich das ja leisten. Und er wird nicht alles im Glücksspiel gewinnen, was er da so an Tierwesen anschafft.
So viel Glück hat er nicht.
Nee, eben. Und deshalb glauben manche, dass er einfach reich ist und sich das einfach kaufen kann. Und dann kommt ja noch dazu, dass er aus Hogwarts ausgeschlossen wird. Er fliegt aber ja nie endgültig aus Hogwarts raus. Aber es wirkt nie so, als würde daraus ein finanzielles Problem entstehen. Und vielleicht, weil er keins hat, weil er halt reich ist. Ne? Also es ist ja schon so, dass man existiert, weil bei Trelawney wissen wir, dass das für sie sehr schlimm ist.
Das
sie
stimmt.
Hat dann kein Zuhause mehr. Ja. Wo soll sie hin? Aber wenn Hagrid viel Geld hat und nicht gerade in Azkaban chillen muss, dann ist dem das vielleicht wurscht, weil der dann sagt, ja komm, ich gehe hier irgendwo, ich kaufe mir ein Häuschen, nett, ne? Ist kein Problem. Außerdem glaubt man, dass Hagrid vielleicht geerbt hat oder durch alte magische Verbindungen mit Riesen oder auch Drachenzüchtern oder auch durchs Schmugglernetzwerk, weil Hagrid kennt auch illegale Machenschaften von illegal machenschaftenden Leuten. Und deshalb hat er sich so langsam ein Vermögen angehäuft. Ja. Aber weil es ihn am Ende nicht juckt, in Luxus zu leben, merkt man es halt nicht.
Das finde ich schlüssig. Und er hat ja Harry Hedwig gekauft, ne?
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch nicht so was man normalerweise mal eben nee, Bar dabei so hat, macht's. Wenn man jetzt nicht,
ja.
Also ich meine, die Weasleys hätten das jetzt nicht mal eben kaufen können.
Nee, genau. Es gibt natürlich auch ein paar Gegenargumente, um diese Theorie so ein bisschen auszuhebeln. Dann ist die Frage, warum repariert er seine Hütte nicht? Weil das Dach ist undicht und alles ist irgendwie secondhand und die Möbel sind irgendwie selber gebaut zum Teil. Da fragt man sich, ob er auch seine Kleidung nicht hätte nach ein paar Jahren immer mal wieder austauschen können. Das scheint ja irgendwie für die ganzen 7 Jahre immer dieselbe zu sein.
Der gleiche Maulwurfsfellmantel. Aber ist er nicht auch self-made? Vielleicht macht er das einfach gerne.
Ja, aber dann könntest du doch vielleicht auch in so einen magischen Laden gehen, die dir den nochmal, wie so eine Reinigung, die dir den magisch aufpolieren, sodass du den nicht selber flicken musst.
Aber vielleicht lohnt es sich für ihn nicht, weil wenn er eh sich den ganzen Tag wieder draußen herumtreibt, dann wird es eh wieder schmutzig und kaputt.
Das könnte sein. Dann ein Argument, um das so ein bisschen zu widerlegen, wäre natürlich auch, als Wildhüter oder auch später als Lehrer verdienst du wahrscheinlich jetzt auch nicht zu übertrieben viel, sodass du auch gar nicht so viel zur Seite legen kannst. Dann würde die Theorie eher Sinn machen, wenn er geerbt hat. Also nicht aus eigener Kraft viel Geld haben, sondern das war schon da. Und dass er einfach an das Verlies kommen konnte ohne einer großen Untersuchung. Ja, das liegt einfach daran, dass Dumbledore ihn geschickt hat und die haben ihn er hat den Kobolden Bescheid gesagt, Hagrid kommt. Ich mache sowas nicht von das selbst. Stimmt. Und das beste Argument, das habe ich mir tatsächlich selber ausgedacht. Hagrid kann nicht gut Geheimnisse bewahren und allgemein kommt immer alles raus, was so in seinem Kopf ist.
Ja, das stimmt.
Meinst du nicht, er hätte gegenüber Harry oder irgendwem mal gedroppt, so ich habe sehr viel Geld, du, oder gegenüber Ron?
Ja, wahrscheinlich.
Du, deine Ratte rennt immer weg. Ich habe hier mal einen Käfig für ihn. Tu den mal da rein nachts, damit er nicht wegrennt. Sowas, ne? Und dann würde Ron vielleicht auf die Idee kommen, nein, vielleicht hat der ja Geld. Und dann würde Hagrid bei einem Feuerwhisky sagen, ich habe übrigens sehr viel Geld.
Vielleicht ist dann ein Argument dafür, dass er das selber gar nicht so weiß, wie viel Geld er hat. Weil ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, wir wissen ja, er chillt mit Akromantulas, er kann im Wald immer an Einhornhaar kommen und so.
Ja,
weil er
stimmt wohl.
Tickt und verscherbelt, da kann er schon an Geld kommen, aber ich glaube, dass ihm das nicht mal, dass das nicht mal sein Ziel ist. Und er wird das dann irgendwo los und bietet das an, weil er sich so denkt, naja, es liegt halt hier, ich kann es nicht gebrauchen.
Ja.
Ich gebe das mal Ollivander oder so.
Oder er tauscht es halt ein, ne?
Genau, und er bekommt dann schon was dafür, aber ich glaube nicht, dass es ihm wichtig ist, noch mehr Geld zu bekommen und deswegen
weiß er
auch gar nicht, wie viel Geld er hat und deswegen ist es auch nicht ein Geheimnis, was er ausplaudern kann, weil es ihm nicht bewusst ist. Er macht sich darüber keine Gedanken, im Zweifel kann er auch nicht gut rechnen und weißt du, da ist einfach so,
ja, okay. Ja, klar.
Er lebt mit seinem Geld und weiß es gar nicht so genau.
Aber das Gute an dieser Theorie ist, selbst wenn sie, also es ändert ja nichts.
Ja,
diese Theorie
genau,
ist voll in Ordnung, weil die gar nichts verändert.
Ich liebe Theorien, die Handlung nicht ändert.
Ja, genau, weil wir jetzt zu dem Schluss gekommen sind, dass ihnen Geld nicht juckt und er das ausgibt oder nicht ausgibt für Dinge, die er braucht oder nicht braucht. Aber letzten Endes, alle Entscheidungen, die er getroffen hat, werden nicht in Frage gestellt, egal ob er reich oder arm ist. Das ist total wurscht. Ne, deshalb kann er einfach reich sein. Wir können denken, er ist reich und es wird sich nichts verändern. Er würde alles genauso machen, wie er es getan hat.
Ja.
Und deshalb ist diese Theorie vollkommen fein, dass die existiert und hat Daseinsberechtigung. Wenn es für jemanden wichtig ist, diese Art von Hintergrundwissen über Hagrid zu haben und sich dafür entscheidet, passt es. Und wenn nicht, auch nicht schlimm.
Ja, finde ich auch. Dann würde ich mit meiner ersten Theorie weitermachen.
Please.
Die Theorie hat so ein bisschen den Hintergrund, dass man sich fragt, was ist eigentlich das Geheimnis um den sprechenden Hut und steht er vielleicht unter dem Fidelius-Zauber?
Mhm.
Denn, das finde ich auch immer wieder mysteriös, wieso kennt keiner der Erstklässler den sprechenden Hut? Ron hat so viele Geschwister schon an dieser Schule gehabt und immer noch hat er. Und er weiß trotzdem nicht, wie diese Einteilung in die Häuser funktioniert. Und jetzt pass auf, selbst Draco deutet bei Madame Malkins an, als er Harry das erste Mal sieht, so von wegen, er könne sich aussuchen, in welches Haus man geht.
Mhm, ja.
Und Hermine, die Geschichte Hogwarts, ja, dieses Buch, 12 Milliarden Mal gelesen hat, bevor sie nach Hogwarts kommt, ja, weiß auch nicht, wie die Einteilung funktioniert. Und das kann nur einen Hintergrund haben, nämlich, dass man nicht darüber reden kann, weil es ein Geheimnis ist.
Krass. Finde ich auch gut.
Da macht der Fidelius-Charm natürlich irgendwie Sinn, weil wenn der Hut unter dem Fidelius-Charm ist, kann keiner darüber sprechen, wenn sie nicht Geheimniswahrer sind.
Ja.
Und erst wenn man das Geheimnis kennt, also wenn man eingeteilt wurde, dann kann man darüber sprechen. Also wenn man jetzt in ein Haus gekommen ist, kann man danach erklären, hey, das und das mit der Einteilung, der Hut, bla bla bla. Aber man kann niemanden Neuen einweihen.
Ja.
Zum Beispiel diese Erstklässler. Und ich finde, es macht auch Sinn, dass es ein Geheimnis ist, weil man die Entscheidung ja auch manipulieren kann, wie wir wissen. Also wenn jeder wüsste, dass man mit dem Hut sprechen kann und ne, dass es diesen Hut gibt, der in deinen Kopf guckt und so, dann würden sich ja alle vorher schon Gedanken machen und sich eventuell was wünschen oder irgendwie irgendwas aus ihren Gedanken aussperren oder sowas, sodass das irgendwie manipuliert wäre. Ja. Aber so, wenn das so spontan passiert, hat ja keiner die Sicherheit, dass da irgendwie Einfluss genommen werden kann. Ich meine, wir wissen, Harry zum Beispiel wünscht sich intuitiv ja doch, dass er nicht nach Slytherin kommt und so, aber das hat ja mehr mit seinem Charakter zu tun, als mit einer vorher getroffenen Entscheidung, als er da reingeht.
Ja, total. Ja, aber das wäre voll gut.
Jetzt haben wir aber ein großes Problem.
Ja, haben wir eins? Ich sehe keins.
Ja, wer ist der Geheimniswahrer? Denn wir wissen, wenn der Geheimniswahrer stirbt, dann wissen alle Eingeweihten das Geheimnis und können es weitergeben. Deswegen ist es irgendwie unrealistisch, dass es einen einheitlichen Geheimniswahrer gibt, der in all den Jahren seit der Existenz des Hutes nicht gestorben ist. Solchen Menschen gibt es irgendwie nicht. Also nicht mal Dumbledore ist so alt.
Das
bedeutet dann irgendwie, dass die einzige Konsequenz ist, dass der Hut selbst der Geheimniswahrer ist. Und dann ist halt wieder die Frage, geht das? Das hatten wir uns ja letztens schon mal gefragt, ne, wegen James.
Ja, genau.
Und dann gibt es noch ein Problem, nämlich, dass Harry bei diesem 19 Jahre später diese Info mit dem Hut an seinen Sohn weitergibt und sagt, hey, du kannst dir auch beim Hut Gryffindor wünschen. Habe ich auch damals gemacht. Und da gibt es dann wiederum eine Erklärung für, dass gesagt wird, okay, Voldemort hat in der Schlacht den Hut angezündet und ihn daher umgebracht. Ja? Mhm. Und deswegen ist jetzt das Geheimnis offen für alle und alle können darüber sprechen, weil der Hut eben selbst Geheimniswahrer war.
Was ja auch okay ist, weil ich finde, nach Voldemorts Tod ja durchaus eine Art Wende eingetreten ist. Dass dann alte Mechanismen nicht mehr so funktionieren wie vorher, finde ich jetzt nicht so schlimm. Also das könnte für mich trotzdem schlüssig sein.
Ja, ich finde es nämlich eigentlich auch eine ganz coole Erklärung dafür, warum keiner so genau Bescheid weiß, der den Hut noch nicht auf dem Kopf hat.
Ja, weil es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, warum Lucius seinen Sohn nicht vorher genauestens instruiert hat, was er zu tun und zu lassen hat während der Zeremonie.
Ja.
Und dass Draco, der ja sich immer sehr auf seinen Vater bezieht, nicht warum, also es, die Zurückhaltung, die Draco dann da angeblich hat oder auch nicht, ist ja gar nicht Dracos Stil.
Ja, genau.
Ne, sondern der würde dann ja sagen, ja, und mein Vater hat gesagt, wir machen das jetzt mit dem Hut. Und der Hut wird auf jeden Fall erkennen, wie toll ich bin und was für ein herausragender Slytherin ich sein werde. Und was wirst du sein? Ein Hufflepuff? So, das ist Draco-Style.
Dann würden sich nämlich alle Leute irgendwas wünschen und dann wäre es ja wirklich ein bisschen wild. Ja, ja, und das auch, dass in Geschichte Hogwarts das nicht erwähnt wird und so, das passt irgendwie nicht so zusammen.
Nee, eben. Das heißt, der Hut ist der Geheimniswahre und dadurch, dass er angezündet worden ist von Voldemort, auch noch mit dem Elderstab, ne, wobei der hat nicht richtig funktioniert, aber vielleicht trotzdem.
Das war quasi sein Tod und deswegen war das Geheimnis dann für alle frei, sage ich mal.
Genau, und dann, und natürlich können Leute das in Geschichte Hogwarts nachlesen, wenn du das Geheimnis dann kennst.
Genau.
Dann steht es da drin, dann gibt es ein Kapitel darüber. Aber wenn du das Geheimnis nicht kennst, kannst du in Geschichte von Hogwarts nicht darüber nachlesen.
Ja, so ist es. Ne? Und deswegen konnten auch irgendwie die Weasleys nie bei Ron oder Ginnys Beisein darüber sprechen, wie die Einteilung war, sondern erst, wenn sie unter sich waren oder wenn die alles Bescheid wussten, dann konnte man darüber sprechen. Ja. Aber du konntest es quasi nicht deinen Kindern oder deinen Geschwistern verraten.
Also du kannst dann nachher sagen, ich bin ein Gryffindor. Genau.
Vorher konnte aber nicht Molly zu Ron sagen, ah, wie schön, dass der Hut dich eingeteilt hat, wenn Ginny dabei war, aber selber noch nicht in Hogwarts war.
Ja. Genau. Vorher konntest du nicht über den Hut sprechen.
Ja.
Und du konntest dann nur diese Informationen, also magisch, konntest du nur die Informationen weitergeben, ich bin Gryffindor oder ich bin Slytherin oder was weiß ich. Genau. Ne?
Ja.
So, das konntest du sagen, aber nicht, der Hut hat mich eingeteilt, konntest du nicht sagen. Oder mehr, also
allgemein wie die Einteilung
genau.
halt. Ne?
Ja, genau.
Ja, deswegen, also Fred und George erfinden das ja auch und sagen Ron von wegen, ja, das war der Troll und so. Und ich glaube, normalerweise, wenn irgendwie die Eltern mitbekommen hätten oder auch ein Percy oder so, dass die Zwillinge ihm da so eine Angst machen, dann hätten sie das schon irgendwie ihm vermittelt, dass es nichts Schlimmes ist, so eine Einteilung.
Ja, genau. Aber so gab es halt irgendwie so Gerüchte, ne? Und ja, ich finde, das ist eine gute Theorie. Und auch die verändert die Handlung ja nicht.
Nee,
deshalb
genau.
ist es vollkommen okay, wenn jemand dran glaubt, total passend.
Ja.
Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Genau. Also schreibt uns auch mal gerne, was ihr immer zu unseren Theorien sagt. Also glaubt ihr an die Hagrid-Theorie, glaubt ihr an die Hood-Theorie?
Ja.
Wie geht's weiter bei dir?
Und zwar, Filch ist ein Poltergeist. Es gibt nämlich eine Theorie, die ist von den Super Carlin Brothers. Und da geht es darum, dass Filch ein Poltergeist ist, ähnlich wie Peeves oder genau wie Peeves, je nachdem. Dabei sind die beiden natürlich gegensätzlich zu betrachten. Peeves steht für Chaos und Ungehorsam, kindisch sein und Regeln brechen. Und Filch hingegen steht für Ordnung, Regeln, Disziplin, ebenso wie für Bestrafungen. In der Wizarding World entstehen Poltergeister ja nicht einfach so zufällig. Ne? Wir hatten das in Peeves-Folge. Das ist quasi eine magische Form sozialer Zustände. Ne? Also ja. Peeves existiert, weil Hogwarts voller Kinder ist, die Regeln brechen und Lärm machen, Autoritäten austesten, ihre Grenzen austesten. Und aber neben dem ganzen Chaos gibt es natürlich auch noch eine Menge Regeln, die ganzen Hauspunkte, Nachsitzen, Autoritäten, all das, was da ist. Und daraus resultiert dann etwas, das Ordnung und Regeln sowie Strafen liebt. Und das ist dann in dem Fall Filch. Wir kennen Filch als Quip. Aber da haben wir uns natürlich ganz häufig gefragt, die Menge an Aufgaben, die er in Hogwarts zu erledigen hat, sind ja nicht für jemanden gemacht, der nicht zaubern kann. Du kannst es so nicht erledigen. Das ist nicht möglich eigentlich. Demnach geht es dabei auch gar nicht so ums Erledigen der Aufgaben, sondern eher darum, dass sie keinen Spaß machen, dass sie ineffizienten Mitteln erledigt werden müssen. Und als Poltergeist geht das aber, weil du bist kein Mensch. Und als Poltergeist hast du auch keine andere Wahl. Weil du bist ja da, du kannst nicht weg. Und genauso wie Peeves wird er ja vom Lehrerkollegium und auch den Schülern nicht so geschätzt. Er wird auch nicht ernst genommen, auch nicht für das honoriert, was er tut. Er bekommt auch kein Lob für seine Arbeit. Er wird stattdessen ja eher belächelt. Und genau das passiert auch mit Peeves. Ne? Peeves wird ja auch eher als nervig wahrgenommen. Trotzdem gehört Peeves so wie Filch auch zu Hogwarts, weil sie da sind. Aber sie sind nie Teil dieser Gruppe. Ne, gerade auch Peeves gehört auch nicht zu den Geistern, also zu den Geistern. Ne?
Ja,
also,
ja, genau.
Die sind einfach da. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und man könnte anhand der Vorgehensweise Kritik an Filch äußern, dass er mit Kindern arbeiten muss oder zumindest an der gleichen Schule wie mit Kindern. Aber jeder weiß, dass man Poltergeister auch nicht loswerden kann.
Ja.
Also der ist da und dann geht er nicht mehr weg. Sonst wäre Peeves ja schon längst nicht mehr da. Und wenn Hogwarts Ordnung und Chaos gemeinsam braucht, dann, logische Schlussfolgerung, ist auch beides da. Und ein weiteres Indiz ist, dass Poltergeister auf der Karte des Rumtreibers zu sehen sind. Wir können Peeves sehen und wir können aber auch Filch sehen. Filch kann sich ja auch auf irgendeine Art und Weise ziemlich schnell durchs Schloss bewegen, der ist ja öfter mal direkt am Ort des Geschehens, obwohl man ihn woanders vermuten würde. Und wir wissen, dass Peeves sich teleportieren kann. Über Filch wissen wir es natürlich jetzt nicht, gehen auch davon aus, dass er es nicht tut, aber es ist schon sehr verdächtig, dass er manchmal einfach da ist.
Das stimmt.
Das ist so die Theorie. Es gibt natürlich noch ein paar Gegenargumente.
Also ich finde das schlüssig mit diesem, dass er immer so auftaucht, wobei ich auch einfach sagen würde, das ist irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, selektive Wahrnehmung, dass man halt so Angst davor hat, dass Filch kommt, dass er halt einfach, einfach da ist.
Dann natürlich
Mrs. Norris, die für ihn spitzelt und so. Aber er wäre dann ja ein sehr junger Poltergeist, weil wir wissen ja, dass zu Mollys Zeiten ja noch ein anderer Hausmeister da war.
Ja, genau.
Und da war jetzt nie die Erwähnung von wegen, ja, da war Filch auch schon da, aber nicht als Hausmeister. So.
Ja.
Und wir wissen ja, dass Peeves auch so fliegen kann und so, ne?
Mhm, genau.
Das zeigt Filch jetzt nicht so. Also Filch nicht zeigt so sich eher menschlich.
Genau. Eine Sache, die Filch ja auch noch menschlich erscheinen lässt, ist ja, dass er einfach eine Bindung zu Mrs. Norris hat. Peeves hat zu niemandem eine Verbindung. Ja. Der interessiert sich für niemanden, so ein bisschen für den blutigen Baron. Aber am Ende, ne, es ist jetzt nicht so, dass er eine Verbindung zu irgendwen hat. Gerade was Mrs. Norris angeht, ist Filch ja auch super emotional. Ne? Also das kann er ja gar nicht ab, als sie da versteinert wirkt. Noch ein Gegenargument wäre, dass Filch ja diesen Zauberkurs machen will für Squibs. Mhm. Wenn er ein Poltergeist wäre, würde er sich dafür ja auch nicht interessieren. Nee. Also das ist ja Quatsch. Und er ist ja dann auch so hektisch und wird so, hey, ne, was soll das, warum guckst du in meine Sachen?
Ist ihm schon sehr unangenehm.
Deshalb denke ich, dass das, ne, weil wenn er ein Poltergeist wäre, wäre es ihm ja wurscht. Es könnte ja auch einfach nur da liegen, weil er Sachen eingesammelt hat und das lag halt oben auf dem Stapel drauf. Aber er ist ja sehr bemüht, das zu verdecken.
Ja, das stimmt.
Deshalb denke ich, ist das eine sehr...
Und wenn er wirklich so ordnungsliebend ist und so, also dafür ist Hogwarts ja doch ganz schön schmutzig und staubig und schlecht in Schuss.
Ja, würde ich auch sagen. Und wir wissen aber ja auch, dass anders als Peeves, Filch ja auch schläft. Er hat normale menschliche Bedürfnisse wie Hunger oder Appetit. Und solche menschlichen Züge hat Peeves halt auch einfach gar nicht.
Stimmt.
Der ärgert einfach nur immer alle. Und deshalb glaube ich, ist es eine nette Idee.
Ist aber für mich nicht so schlüssig irgendwie.
Für mich auch nicht. Vielleicht noch so ein bisschen als Tarnung mit Mrs. Norris. Mrs. Norris ist vielleicht gar nicht menschlich und deshalb kommen die so gut klar. Also wenn wir sagen, gut, er zeigt menschliche Emotionen, vielleicht gehört die einfach zu seinem Poltergeist-Dasein dazu. Der hat halt ein Haustier.
Nächste
sozusagen.
Theorie, sie ist auch ein Poltergeist.
Ja, genau.
Poltergeist-Katze.
Ja, genau. Also die kam quasi eine 2 für 1.
Ja, genau.
Also da hat man schon sehr gewollt, dass man da irgendwie was versucht reinzulesen, was nicht da ist. Klar, wenn man jetzt überlegt, es verändert auch nicht so viel an der Geschichte, schon mal gar nicht. Aber ich glaube, er ist einfach ein Mensch. Er ist kein Zauberer, er ist ein Squib. Und es ist super ätzend, dass er da arbeitet, weil es nicht möglich ist. Und nur weil und ich finde die Gnade von Dumbledore, weil er vielleicht Mitleid hat mit Filch, ja doch auch nicht sehr menschlich.
Ja.
Ihn da arbeiten zu lassen unter den Bedingungen ist auch nicht okay.
Das stimmt. Ja, ich habe eine ähnliche Theorie, nein, also sie ist überhaupt nicht ähnlich, aber sie gehört zu einer Kategorie, da wurde vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert.
Okay.
Die ist auch von den Super Cullen Brothers.
Ah ja.
Und die Theorie heißt, Harry ist nicht der erste Chosen One, also nicht der erste Auserwählte.
Mhm. Okay.
Es gibt nämlich die Theorie, die sagt, dass es schon einen Auserwählten vor Harry gab und dass das auch der Grund ist, wieso die Prophezeiung von Trelawney so spät kam, in Anführungszeichen. Weil da war Voldemort ja schon lange an der Macht. Also als Trelawney diese Prophezeiung gesprochen hat, da war es ja jetzt nicht so, dass er gerade an die Macht kam und gesagt wurde, oh, jemand muss ihn stoppen oder so, sondern die kam ja dann irgendwie für die Verhältnisse ziemlich spät erst dann. Aber natürlich muss es bedeuten, dass Harrys Vorgänger es nicht geschafft hat. Also seinen Auftrag, Voldemort zu besiegen. Genau. Hast du eine Idee, wer der Vorgänger sein könnte?
Oh Gott. Ist es obvious?
Für dich vielleicht schon.
Regulus.
Ja, es könnte Regulus gewesen sein, weil Regulus ist ein Jahr vor Harrys Geburt gestorben.
Mhm.
Nämlich bei dem Versuch, einen Horcrux zu vernichten.
True.
Und weil er gestorben ist, musste dann eine neue Prophezeiung her, die einen neuen Auserwählten bestimmt, der Voldemort töten könnte. Und jetzt habe ich auch noch ein paar Dinge, die diese Theorie unterstützen könnten. Regulus, also der Name, wir wissen ja, die Blacks nennen immer nach Sternen und sowas. Und Regulus ist ein Stern in dem Sternenbild Löwen. Und das ist ja erstmal ungewöhnlich, weil er ist ja kein Gryffindor. Das könnte aber darauf hindeuten, ne, der Löwe, dass er im Sommer geboren ist. Nämlich zum Beispiel Ende Juli. Und das war ja auch die Prophezeiung, die auf Harry auch schließt. Regulus ist ja ein Todesser, hat dann aber die Seiten gewechselt. Und zwar aus dem Grund, weil Voldemort seinen Hauselfen schlecht behandelt hat und ihn opfern wollte. Und erinnert uns das nicht an etwas? Genau, Harry und seine Beziehung zu Dobby. Also da auch sind sie sich sehr ähnlich. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass Regulus' Prophezeiung nicht so publik war wie Harrys. weil vielleicht wurde sie gar nicht richtig erhört oder richtig interpretiert. Ne, das war ja das Glück, sag ich mal, bei Trelawney, dass Dumbledore sie gehört hat, dass die überhaupt so interpretiert wurde. Und wir wissen ja auch, dass nicht alle Prophezeiungen sich auch immer erfüllen und bewahrheiten. Und Harry und Regulus haben auch noch ein paar andere Parallelen. Sie sind nämlich beide klein, dunkelhaarig und sind Sucher. Und sie sind beide bereit, sich zu opfern, um Voldemort zu stoppen. Wortwörtlich wird dann von beiden gesagt, dass sie dem Tod ins Gesicht blicken.
Ja, wobei diese Parallelen mit, sie sind Sucher und sie sind klein und sie haben dunkle Haare und sie haben beide eine enge Beziehung zu ihrem Hauself. Das sind, finde ich, alles Sachen, stehen die so im Profil eines Chosen One? Also sind die notwendig?
Ja, vielleicht.
Na, ich glaube nicht, das ist tatsächlich ein bisschen Zufall.
Das ist Zufall,
aber
ja.
Ein interessanter Zufall. Ist das Sirius schon mal aufgefallen? Das wahrscheinlich nicht.
Ja, stimmt natürlich.
Und das natürlich, ja. Dann müsste auch Sirius so denken, oh mein Gott, der ist wie mein Bruder. Wie konnte das passieren? Ist doch mein Patenkind. Wieso?
Ja, aber weil er hat ja immer den Vergleich zu James. Und Harry sieht James natürlich noch ähnlicher als Regulus.
Ja, schon klar.
Und James hat auch Quidditch gespielt und so. Deswegen.
Ja, deshalb, ich glaube, das sind keine Parallelen, die dazu führen. Aber ich finde die Theorie eigentlich ganz cool.
Ich finde die auch
erstens,
cool.
Erstens, weil das Problem erstmal größer wird, was ja für so eine Geschichte, für so einen Plot auch total wichtig ist. Macht es ja viel dimensionaler,
ja,
wenn da vorher
genau.
noch jemand war und das hat nicht geklappt und wir wissen, wie tragisch das war und dass Regulus gestorben ist und dass er unglücklich war und was für eine beschissene Familie er hatte und eigentlich nie die Chance hatte, erwachsen zu werden. Aber Harry hat die Chance, erwachsen zu werden. Das macht ja auch Harrys Leben nochmal viel krasser, weil Regulus es nicht geschafft hat, aber Harry dafür und deshalb... Also finde ich eigentlich gut. Das macht die Geschichte einfach noch ein bisschen cooler.
Ja, und was ich noch tragischer finde, ist, dass Regulus ja überhaupt nicht als Held gestorben ist, weil die meisten ja dachten, ne, er wäre feige gewesen und von Voldemort umgebracht worden oder Auftrag gegeben, von Voldemort umgebracht zu werden. Und er wäre ja noch mehr als Held gestorben, hätte man gewusst, dass er quasi auch ein Auserwählter war, der versucht hat, Voldemort zu stoppen.
Ja, genau, ja.
Ja,
aber nicht mal sein eigener Bruder hat es erkannt, deshalb
genau.
Ist es einfach nur eine schlimme Geschichte.
Das ist sehr tragisch einfach und ich finde das cool, wenn es so wäre, weil ich kann es mir auch nicht erklären, weil warum kam die Prophezeiung von Trelawney über Harry denn so spät? Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja.
War es vorher nicht notwendig, den dunklen Lord zu stoppen?
Nee, davor war es okay. War noch im Rahmen.
Ja, genau.
Nein, aber deshalb... Das macht's cool.
Und Regulus hatte natürlich, sag ich mal, das Pech, dass er nicht die Unterstützung hatte, die Harry hatte, weil er nicht Dumbledore hinter sich hatte und weil er natürlich auch erstmal komplett auf der falschen Seite war.
Genau.
Ja, okay.
Und das finde ich, cool. Und das macht die Geschichte von Regulus natürlich auch nochmal ein bisschen cooler.
Ja.
Und viel, 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 viel vielschichtiger, als sie vorher schon war.
Ja.
Ich finde das gut. Und es ist total, also es ist ja gar nicht so unschlüssig. Und es ist ja was J.K., ich denke nicht, dass sie sich das gedacht hat, weil sonst wären wir vorher alles
Ich sag ja auch, es ist schon sehr viel hineininterpretiert worden auch, aber trotzdem finde ich die auch, ich fände es schön, wenn es so ist. Es würde mich erfüllen, wenn es so wäre.
Ja. Ich habe jetzt noch eine lustigere Theorie, also ist jetzt auch nicht zum Totlachen, aber sie ist auf jeden Fall leichter als das, was wir vorher hatten. Es geht darum, dass die Familie Weasley Seher sind, also wie Trelawney, ne?
Passend,
also,
sehr gut.
Genau, es geht darum, dass die Familie Weasley Seherblut in sich trägt, ne, weil das wird ja genetisch weitergegeben.
Mhm.
Es gibt natürlich auch die Theorien, da geht es nur um Ron, aber eigentlich müsste es dann ja in der ganzen Blutlinie zu finden sein und ist dann einfach unterschiedlich stark bei verschiedenen Familienmitgliedern ausgeprägt. Und in dieser Theorie geht es eher darum, dass die Weasleys eine leichte, untrainierte und nicht so dramatische Form dieser Gabe in sich tragen. Also es ist eher Intuition, so eine Vorahnung. Es sind keine großen Prophezeiungen.
Mhm.
Und zwar stützt sich die Theorie auf folgende Argumente. Erstens, Fred und George und die Wette mit Ludo Backman bei der Quidditch-Weltmeisterschaft.
Ja.
Es ist schon sehr spezifisch, dass sie Sieg für Irland sagen, aber Krumm fängt den Schnatz.
Ja.
Und sie gewinnen da ja mit und das ist ja, also ist ja schon sehr wild, das zu glauben, dass das passiert. Dann zweitens, Bill und Percy hatten 12 OTZs. Vermutlich haben sie dabei aber auch Wahrsagen belegt und haben anscheinend abgeliefert. Also sie zeigen Talent für dieses Fach, was ja jetzt auch den allermeisten ja gar nicht so liegt. Das heißt, irgendwas muss da ja in deren Blut sein.
Ja, ja.
Dann wissen wir ja, Ron hat oft also im Nachhinein schlüssige Dinge gesagt, die dann sich als wahr beinhalten. Aber bei Ron kommt das halt immer so flapsig und quatschig rüber. Und deshalb nimmt man das ja oft nicht so ernst. Aber er hatte dennoch öfter recht. Und dann stützt sich die Theorie auch darauf, dass fast alle Weasleys sehr gut im Quidditch sind. Dieses Argument fand ich allerdings quatschig.
Hat das mit Sehen zu tun?
Ja, weil laut dieser Theorie alle Kinder, bis auf Percy, sind ja sehr gut im Quidditch. Und da lässt sich einfach nicht nur rein interpretieren, dass die wahnsinnig talentiert im Quidditch sind, sondern dass
als ob die sehen, wo der Quaffel als nächstes hinfliegt oder was?
Nein,
was?
Dass sie intuitiv wissen, was als nächstes im Spiel passiert und deshalb kluge Entscheidungen treffen können.
I don't know.
Das halte ich für Quatsch. Ich glaube, die sind einfach gut, weil die viel trainiert haben da auf ihrem Obstgarten.
Ich glaube auch.
Aber ich wollte diesen Punkt, das habe ich mir jetzt nicht selber ausgesucht, das habe ich ja so rausgefunden. Dann gibt es ja auch noch die Uhr im Haus, die Molly hat, auf denen zu sehen ist, welches Familienmitglied was macht. Da könnte man natürlich sagen, das ist magisch verzaubert und man gibt vorher ein,
alle sind gecheckt,
wer da zu dieser Uhr gehören soll und dann funktioniert die so. Oder es geht um das starke Sehergehen in der Familie und deshalb funktioniert die eben durch dieses Gen. Ich weiß es nicht.
Okay.
Halte ich auch für ein bisschen quatschig. Ja. Dann gibt es noch das Argument, weil die Weasleys ja nicht bekannt sind dafür, sehr hervorzubringen, wirkt es eher intuitiv und untrainiert. Und deshalb ist es nicht, weil es nicht so präzise ist, kann man das nicht auf mehrere Lebensbereiche anwenden und niemand nimmt sie deshalb ernst und keiner guckt nach denen, aber die sind eigentlich sehr.
Also es ist eher so vereinzelte Glücksgriffe, weil ich würde behaupten, das, was Fred und George da vorhersehen mit der Wette, das ist schon sehr spezifisch und sehr detailliert. Aber ich fände es irgendwie witzig, aber ich glaube, es ist einfach auch viel Glück dabei. Ich meine, so wie unser einer auch irgendwie, gibt doch auch diese klassische Beispiel, wo irgendeiner mal gesagt hat, bei diesem Spiel Deutschland gegen Brasilien, wo der gesagt hat, das wird ein ganz klares 7-1 und dann war es
ja, genau. Und es ist ja, und diese sportlichen Sachen sind eh raus, weil die einfach viel trainiert haben und beim Sport ist es. In den allermeisten Fällen, wenn du viel trainierst, wirst du auch irgendwo erfolgreich sein.
Ach, das zählt auch nicht
genau.
Sehr. Das ist quatschig.
Also wir wissen bei Percy und Bill auch gar nicht, ob die tatsächlich Wahrsagen belegt haben. Es liegt nahe, 12 Fächer. Aber wenn sie Wahrsagen belegt haben, hatten sie vielleicht auch einfach nur Glück, weil sie das System gedribbelt haben und verstanden haben, was man da für Antworten geben muss, dass der Lehrer zufrieden ist mit den Antworten.
Genau.
Weil ich meine, Hermine hat sich halt da nie Mühe gegeben, weil sie das an sich als Hirnfurz bezeichnet hat. Also hat das ja das Fach nicht ernst genommen. Aber Hermine hätte da ja auch gut sein können, wenn sie versucht hätte, Antworten zu geben, die man hören möchte. So, fertig. So, das heißt, das hat nichts mit, weil die so wahnsinnig talentiert sind.
Nee, muss auf jeden Fall nicht. Nee.
Ja, und die Uhr im Haus der Weasleys ist einfach nur verzaubert auf die. Theoretisch könnte sie bestimmt auch Harry hinzufügen, wenn sie wollen würde.
Ja.
Fertig.
Ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass das, wenn Ron jetzt irgendwie mal sowas richtig vorhergesagt hat oder so, dass es, also ich meine, wie viel reden wir daher? Und manches trifft zu und dann ist wieder so selektive Wahrnehmung, dass man dann plötzlich später sieht, der hatte in dem Falle recht, in dem Falle recht, in dem Falle recht. Aber er hatte auch in dem Falle nicht recht und in dem Falle auch nicht recht. Aber das vergisst man dann halt mal.
Ja, ja, genau. Und manchmal ist es ja so, dass manche Menschen einfach auch eine gute Intuition haben. Und wenn Ron manchmal, obwohl man es ihm halt nicht glaubt, Dinge gesagt hat, die sich eben am Ende bewahrheitet haben, einfach weil er das so geglaubt hat. Aber man hat es ihm ja im Vorhinein nicht abgenommen. So, dann ist es ja schon wieder, ich weiß es nicht. Und es ist ja meistens, ist ja auch nicht so, als wäre er gefeiert worden für Sachen, die er im Vorhinein gesagt hat. Ne? Also von daher.
Nee, genau. Ja, ich glaube, also wenn, dann sind die wirklich, ist es wirklich so schwach im Blut, dass man es eigentlich gar nicht mehr richtig Seherfähigkeiten nennen kann, sondern dass es wirklich dann einfach nur glücksmäßig mal zutrifft. Aber ich glaube, das ist prozentual bei jedem Menschen mal so ist, dass auch
aber
was stimmt.
Aber es ist dennoch ein bisschen witzig und eine locker flockige Theorie.
Ja, es ist witzig. Ja, schreibt uns mal, was ihr davon haltet. Ich habe jetzt eine nicht ganz so locker-flocker-Theorie mitgebracht, sondern die ist jetzt eher wieder so ein bisschen dark.
Okay,
ja.
Schauen wir mal.
Und zwar beschäftigt sich die Theorie mit der Frage, wieso Voldemort Slughorn nie getötet hat.
Okay.
Also, der erste Grund ist natürlich klar, logisch. Voldemort wollte Slughorn rekrutieren und ihn auf seine Seite ziehen. Aber irgendwann ist ja ziemlich klar, dass Slughorn das nicht möchte und auch zu viel Angst davor hat. Und dann ist es ja auch die Frage, warum wollte Voldemort Slughorn eigentlich es unbedingt haben? Weil er hat ja schon Snape als Zaubertrankmeister, so wozu noch Slughorn? Dann muss man jetzt aber erstmal überlegen, was bedeutet Slughorn überhaupt für Tom Riddle damals vor allem? Weil er war ja mehr als nur ein Zaubertrankmeister für Tom, weil Slughorn hat halt immer an ihn geglaubt. Er war der Hauslehrer, der seine Schüler auch immer in Schutz genommen hat. Und er hat Tom ja auch sehr lange immer unterstützt, weil für ihn war Tom etwas Besonderes. Er hat ihn in den Slug Club geholt und er hatte auch immer Respekt für Tom. Und so war es halt eben auch andersrum. Also Tom hat auch immer irgendwie zu Slughorn irgendwie so ein bisschen aufgeschaut und ihn und durch ihn und den Slug Club ja natürlich auch die späteren Todesser und Kontakte so gefunden und sich ein Netzwerk aufgebaut. Und dadurch, dass Tom diese Beziehung ja für seine Zwecke ausgenutzt hat und aus Slughorn diese Informationen über die Horcruxe bekommen hat, hat das diese Beziehung natürlich so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern gänzlich zerstört. Denn daraufhin taucht Slughorn ja unter und er schämt sich halt dafür, dass er das, dass er Tom da in diese Richtung gelenkt hat und möchte ja auch eigentlich nichts mit Tom zu tun haben oder irgendwie mit ihm in Verbindung gebracht werden. Und vor allem, als er dann nach Hogwarts zurückkehrt, da passiert dann ja auch das, was er fürchtet, weil er zeigt ja dadurch, auf welcher Seite er steht. Also vorher war er immer eher so auf der Flucht vor den Todessern und jetzt ist aber klar, er ist unter Dumbledore wieder in Hogwarts. Das heißt, er sympathisiert irgendwie mit dem Orden und zeigt Voldemort halt ganz klar, dass er sich für Dumbledore entschieden hat und nicht für die dunkle Seite. Und das müsste ja dann auch erstmal heißen, dass er nach Dumbledores Tod gefundenes Fressen für die Todesser ist, aber stattdessen übernimmt Snape ja die Rolle als Schulleiter und Slughorn arbeitet weiterhin an der Schule. Der hatte vorher so Angst, ist die ganze Zeit untergetaucht, hatte Angst hier vor Voldemort erwischt zu werden und bla und er kann ja das Geheimnis und bla bla bla. Und jetzt ohne Dumbledores Schutz passiert ihm aber trotzdem nichts. Also er wird weder bedroht noch gejagt oder getötet, sondern er arbeitet ganz normal in seiner Stelle weiter. Da ist natürlich erstmal die Frage,
warum?
Wieso? Als Voldemort erkennt, dass Harry beginnt, seine Horcruxe zu zerstören, da wird ja ganz schnell deutlich, dass Voldemort sehr schockiert darüber ist, dass jemand sein Geheimnis herausgefunden hat. Er ist nämlich in seiner Arroganz so davon überzeugt, dass das niemand jemals bisher geschafft hat. Dabei kennen wir ja schon zwei Leute, die sein Geheimnis kennen und die eins und eins zusammengezählt haben, Slughorn und auch Creature. Das hat Voldemort aber offenbar nicht so richtig verstanden, weil Voldemort dachte offenbar die ganze Zeit, dass Slughorn zu dumm war, zu verstehen, was er mit dem Wissen gemacht hat. Also für ihn war es so, er hat halt Slughorn nur eine Frage gestellt. Slughorn hat ihn die Frage beantwortet und das war's. Aber dass Slughorn auch mit dieser Frage etwas anfangen konnte und sich dazu Gedanken gemacht hat, das hat Voldemort natürlich nicht bedacht in seiner Arroganz und das ist natürlich blöd gelaufen. Aber deswegen war Slughorn vielleicht auch nie so in Gefahr, wie er selbst das immer befürchtet hat. Und deswegen hat Voldemort ihn auch nie umgebracht, weil Voldemort mal wieder nicht weitergedacht hat und nicht gecheckt hat, dass Slughorn dahinter gekommen ist, was das zu bedeuten hatte, dass Voldemort diese Fragen gestellt hat.
Aber ist es nicht auch dumm von Voldemort anzunehmen, dass Slughorn nicht weiter darüber nachdenkt, wenn Voldemort zuvor nicht eine fachliche Frage an Slughorn gestellt hat? Da könnte man ja davon ausgehen, dass Slughorn weiß, worum es geht in diesem Thema und dass diese Frage...
Ja, klar. Das ist typisch, das ist einfach typisch Voldemort.
Ja, und dass diese Frage ja nicht von ungefähr kommt, dass Voldemort oder damals noch Tom Riddle... Also das ist doch dumm. Also das ist wirklich richtig dumm.
Ja, natürlich. Es ist wieder, aber ja, es passt so gut zu Voldemort, weil er einfach wieder nicht weiterdenkt. Und am Anfang dachte ich mir immer so, hey, was ist das für ein komischer Plothole, dass Slughorn ja erst anscheinend so auf der Flucht sein musste und Angst hatte vor den Todessern und bla und dann einfach ganz normal in Hogwarts arbeiten kann, ohne dass ihm was passiert.
Aber so macht es ja schon Sinn.
Voldemort hat es einfach nicht geblickt.
Ja, genau.
Ja, und hatte dann halt anscheinend noch diesen nötigen Respekt, den er halt in Schulzeiten noch für seinen Lehrer übrig hatte, der hat dann gereicht, um Slughorn hier einfach ganz normal weiterarbeiten zu lassen und nicht als Gefahr zu sehen, obwohl er eigentlich dafür selber gesorgt hat, dass zu viele Menschen hinter sein Geheimnis kommen konnten.
Aber ja auch so, insofern glaubt er wahrscheinlich, dass Slughorn keine Gefahr ist, weil ich weiß nicht, was für ein krasser Duellant Slughorn am Ende ist. Und Voldemort ja immer davon ausgeht, dass er besser ist als alle anderen. Das heißt, er dann wahrscheinlich im Kopf hatte, falls er mir blöd kommt, kann ich ihn immer noch.
Ja, aber dass er zum Beispiel nicht, also als er merkt, Harry zerstört gerade meine Horcruxe, dass er nicht auf die Idee kommt, oh mein Gott, wer könnte dahinter gekommen sein und das Harry verraten haben, dass er da nicht ans Slughorn denkt.
Wir wissen doch, wer er ist.
Das ist dumm.
Der Voldy. Und das ist...
Ja, wir wissen, wie er ist.
Zu unserer aller Unterhaltung. Also wir lachen ja gerne mal über Voldemort. Ja, genau. Ist jetzt nicht so, als würden wir ihn ernst nehmen.
Ja. Nee, das stimmt. Hört euch die Voldemort-Folgen an.
Okay. Mehr Theorien haben wir nicht. Ja,
es waren mal wieder spannende Theorien dabei.
Ja, das müssen wir uns jetzt mal merken, was wir für Theorien hatten, damit wir beim nächsten Mal nicht wieder so überfordert sind.
Ja, wenn ihr noch Theorien habt, die wir unbedingt besprechen müssen,
schreibt es mal hier rein.
Schreibt es uns mal bitte.
So, und jetzt machen wir noch mal eine Fanpost auf. Mhm. Und zwar eine mit Hogwarts-Briefpapier.
Ja, oh, die liebe ich ja immer.
Hi Schokis, erst einmal das Wichtigste. Euer Podcast ist der beste auf der Welt. So informativ, lustig und entspannend. Ich liebe die Weise, wie ihr über das Harry Potter-Universum sprecht. Hier ein Kiss Mary Crucio. Fudge, Scrimger, Stan Shunpike. Das ist ja wild.
Oh, Stan Shunpike.
Oh, das weiß ich nicht. Oh, Stan Shunpike ist halt wirklich nicht so schön.
Nee.
Und auch nicht so der hellste.
Ja, und wir haben ja in seiner Folge auch so ein bisschen die Theorie gehabt, dass er durchaus mit den Todessern unter einer Decke steckte, ne?
Ja, deshalb, ich heirate Scrimgeour, weil ich glaube, ich muss, ne, du machst doch immer Living Apart Together. Ja. So, das machen wir mit Scrimgeour. Aber vielleicht ist das ja auch ein netter Typ am Ende des Tages, ne? Ich meine, kann ja auch zwei Gesichter haben, so, vielleicht ist der im Ministerium so und ein bisschen.
Ich weiß nicht.
Ne, man weiß es nicht. Ja, aber man kann, ich möchte wirklich nicht mit Fudge zusammenleben, also wirklich gar nicht.
Ja, nee. Das stimmt.
Ich möchte den eigentlich auch nicht küssen.
Wobei ich mir bei Fudge vorstellen könnte, dass du, wenn du jetzt nicht tiefer blickst, so wie Fudge das ja auch nicht machst, wenn du es ganz rein oberflächlich betrachtest, hast du wahrscheinlich wirklich ein bequemes Leben.
Ja.
Der hat bestimmt einen Hauselfen, ne, der geht mit seiner Frau auf tolle Events und so, ne, und lässt sich immer gut blicken, guckt immer, dass du schön angezogen bist und so, also... Scrimgeour hingegen ist, weil er ja auch Auror war, gezeichnet. Ja, das ist bestimmt auch nicht so ein schöner Mann.
Ja, aber das...
Dem ist das, glaube ich, auch alles so egal, ne?
Ja, aber ich... Nee, also ich glaube, ich bleibe bei Scrimgeour. Also Fudge erinnert mich immer ein bisschen an Trump, muss ich sagen.
Ja.
So, das sehe ich halt gar nicht.
Deshalb jetzt, ich, wo du sagst, ja. Ja. Ja, ich muss sagen, also ich kann es total verstehen, auch mit Scrimgeour und Living Apart Together ist bestimmt eine gute Idee, die funktioniert. Ich werde trotzdem Stan heiraten,
oh Gott,
weil vielleicht kann ich ihn
Kannst
retten.
Du noch ändern, ja, okay.
Ja, vielleicht kann ich ihn auch noch ändern. Und dann hätte ich auch auf jeden Fall auch immer kostenlose Fahrten mit dem fahrenden Ritter bestimmt. Das wäre nicht auch nicht schlecht.
Bestimmt, ja.
Und er arbeitet ja recht viel und ist wahrscheinlich auch wenig zu Hause. Das finde ich auch immer ganz praktisch bei Männern, die ich nicht so gut finde, mit denen verheiratet bin. Und dann küsse ich Scrimgeour und dann Crucio ich Fudge.
Ja, weil ich küsse Fudge. Aus Versehen auf einer Gala und bereue es für mein ganzes Leben. Und dann kruziere ich Stan.
Mhm. Ich finde, alle Eventualitäten fände ich okay in diesem Falle.
Ja. ich würde mich noch über einen froschigen Charakter freuen. Ich bin klug, kreativ, lese gerne, gut in der Schule, sportlich, liebe Spinnen. Und bin manchmal etwas nervig. Wer liebt denn Spinnen?
Also gut in der Schule, ein bisschen nervig, sportlich. Fällt Hermine eigentlich schon mal raus, weil die ist nicht sportlich. Aber wer vielleicht passen würde, ist Romilda Vane.
Meinst du, die mag Spinnen?
Weiß ich nicht, aber die ist bestimmt nervig. Gut in der Schule und nervig. Colin Creevy.
Mhm.
Ist auch so Kandidat, bestimmt gut in der Schule, aber nervig.
Ja. Ist sehr sportlich.
Weiß ich jetzt nicht. Cho! Aber die mag auch keine Spinnen bestimmt.
Aber die ist trotzdem sportlich und die ist auch etwas nervig.
Und die ist bestimmt gut in der Schule.
Die ist bestimmt auch kreativ.
Ja.
Deshalb nehmen wir jetzt Cho.
Ja.
Viel, das passt auch, weil sie schreibt, viele zauberhafte Grüße aus Ravenclaw von Tilda.
Ach guck, das passt sehr gut.
Und sie hat noch zwei so Lesezeichen, glaube ich, gemacht.
Ah, cool.
Und dann sind wir hier am Ende angekommen, liebe Leute.
So ist es, Leute. Es war eine sehr amüsante Folge, fand ich. Mag diese Theorien immer gerne, aber das habe ich ja schon am Anfang erwähnt, fällt mir gerade auf.
Ja.
Nächste Woche hören wir uns bei einer
Schokofroschkarte
wieder.
So heißt es.
Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Und jetzt kommen die Outtakes. Ach so.
Also ich, es wird auch,
Da wir ja auch schon gespoilert haben. Es ist ein VIP, sozusagen.
Ich habe erzählt, dass du in den Kommentaren nach dir gefragt hast und deswegen habe ich jetzt gesagt, dann kriegst du jetzt deine Attention und musst diese Frage beantworten.
Danke. Okay.
Da habe ich auch noch was dazu gelernt.
Ja. Ja, das war doch jetzt hier, dann kannst du die Folge nämlich nennen, Theorien mit VIP.
Finde ich gut.
Ne, weil es ist einfach Clickbait. Ja, genau. Ich, am Ende enttäuschen wir alle. Nein, natürlich nicht.
Und alle sagen, schon wieder Marius, da habe ich ja gar keinen Bock.
Wir wollten Kaddi hören. Ja, so weit sind wir doch nicht. Wir arbeiten dran. Nein, tun wir nicht. Also doch. Also nein. Egal. Ich vergesse das immer, Leute. Ich bin da ein bisschen, ich weiß nicht, mein Gehirn, das schaltet aus, sobald das Mikro aus ist. Manchmal auch, während das Mikro noch an ist.
Out of sight, out of mind. Irgendwas raschelt übelst bei dir. Ich kann mich nicht konzentrieren. Was machst du da gerade?
Ich esse es gedünst.
Essen? Aber irgendwie mit deinen Haaren. Irgendwas raschelt da gerade übelst an deinem Mikro rum. Aber das, was uns ausmacht, sind ja auch nicht Voldemort zu stoppern.
Ja.
Ja, und Voldemort erkennt, weil als Voldemort bekennt, nee, auch das ist falsch.
Ich habe keine Kopfhörer. Antonia. Meine Kommandozentrale funktioniert hier nicht so gut.
Das ist schlecht.
So. Ich bin wieder am Tissel.